Es ist Donnerstag 18 Uhr.
Oder Montag 13 Uhr.
Jetzt wird also wieder mitgeheult statt rumgeflennt.
Herzlich willkommen bei Heuler on Air. Es ist die erste Live-Sendung. Der Jingle kommt gleich. Ich bin Lara. Wir sind heute nicht alleine im Studio, wie ihr schon gehört habt. Ich habe mal wieder dabei.
Ja, ich bin Gabriel. Hallo.
Ich bin Lena. Hi.
Und erstmal wünschen wir euch allen und euch dreien natürlich auch frohes neues Jahr.
Genau, wir hoffen, ihr seid alle gut in 2025 gerutscht.
Ja, da fällt mir gerade ein, habt ihr denn Neujahrsvorsätze? Und wenn ja, welche wären diese? Also ich zum Beispiel, ich habe nicht wirklich eigentlich immer welche und ja, mir ist das immer so ein bisschen zu aufgesetzt, zu stressig. Irgendwie fühlt sich nicht so richtig an, nur zum neuen Jahr dann diese Vorsätze zu machen.
Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich mache eigentlich gar keine Neujahrsvorsätze mehr, aber ich habe mir zum ersten Mal ein Vision Board erstellt zu Silvester zusammen mit einer Freundin. Und das ist wirklich motivierender, als ich gedacht hätte. Diesmal habe ich aber meine Vorsätze tatsächlich in Neujahrsinspirationen umbenannt, um den Druck so ein bisschen rauszunehmen, damit ich die auch nicht alle unbedingt umsetzen muss. Das Lustige ist, dass die Hälfte davon Arztbesuche sind, die ich immer aufgeschoben habe. Und wie wir alle wissen, ist Gesundheit ja das Wichtigste überhaupt. Genau, ansonsten möchte ich mehr Bücher bewusster auswählen und lesen. Und die Vorfreude für dieses neue Jahr liegt ganz beim Sommer, wo ich dann jeden Abend Beachvolleyball am Strand spielen kann, bis die Sonne untergeht.
Ich habe tatsächlich auch wie jedes Jahr den Vorsatz, dass ich mehr Bücher lesen will. Also ich schaffe es seit mehreren Jahren, jeden Monat ein Buch zu lesen. Das steht natürlich weiterhin ganz vorne. Und dann habe ich mir weiterhin vorgenommen, dass ich dieses Jahr mich mehr bei meinen FreundInnen aus der Heimat melden möchte, weil wenn man hier den ganzen Tag unterwegs ist, ist das dann immer ein bisschen stressig. Aber wenn ihr das hört und aus meiner Heimat seid, dann macht euch gewusst auf ein Telefonat von mir. Und ja, genau, ich hoffe, ich kriege das jetzt mit dem Jingle hin. Dann hört ihr jetzt erst den Jingle und dann hört ihr das allererste Lied für diesen Show. Welches ist das, Gabi?
Das ist von Monk, von BHZ, eine Rap-Crew aus Berlin. Passend zum Neujahr, Happy New Year.
So, und herzlich willkommen bei Heuler on Air. Wir sind wieder zurück. Wir haben ja eben gerade schon über Neujahresvorsätze gesprochen.
Genau, wir haben festgestellt, dass wir zukünftig mehr GästInnen bei uns in der Sendung haben möchten. Und aus diesem Grund stellen wir euch heute in der Sendung Hanna vor. Sie ist Chefredakteurin beim Heuler und erzählt uns von ihrer Arbeit beim Magazin, ihren Aufgaben und noch viel weiteres Spannendes. Wir sind auf jeden Fall alle sehr gespannt, was sie uns so zu erzählen hat. Erstmal hi an dich, Hanna, und schön, dass du bei uns im Studio bist.
Ja, es freut mich, hier zu sein.
Genau, wir fangen erstmal mit ein paar Standardfragen an. Stell dich gern einmal vor, wer du bist, was du studierst und in welchem Semester du bist.
Mein Namen kennt ihr jetzt alle schon. Ich bin Hanna. Ich studiere hier in Rostock den Master Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Area Studies. Was kann man sonst noch zu meiner Person sagen? Ich bin Landeskind, ich bin aus MV, born and bred hier sozusagen. Und genau, ich möchte später auch im Journalismus arbeiten und deswegen hat es mich dann irgendwann so zur Uni-Zeitung verschlagen.
Und wie bist du damals genau zum Heuler gekommen?
Es müsste eine von den Instagram-Stories gewesen sein, die damals gepostet wurden als Werbung für die große Redaktionssitzung. Die großen Redaktionssitzungen finden ja immer am Anfang vom Semester statt. Und das war dann nach Corona, dass Sachen endlich mal wieder stattfinden durften tatsächlich. Und dann bin ich da einfach mal aus Neugierde hin und ja, nicht mehr gegangen, sondern geblieben.
Und wie kann man sich so deinen Alltag zwischen Heuler und Uni vorstellen?
Natürlich private Sachen, Freizeit, mit Freunden chillen und runterkommen. Das ist, finde ich, sehr wichtig, die sozialen Kontakte auch zu pflegen. Tatsächlich ist neben Heuler und den Veranstaltungen im Rahmen meines Studiums noch ehrenamtliches Engagement an der Uni so dabei, weil ich in mehreren akademischen Gremien auch tätig bin. Und genau, es ist, manchmal fühle ich mich, als hätte ich Jonglierbälle in der Hand und würde, pass einfach nur auf, dass keiner runterfällt.
Ja, das kann ich verstehen, dass du dich so fühlst. Wie hat sich deine Arbeit beim Heuler denn auf dein Studium ausgewirkt?
Ich glaube eigentlich gar nicht so viel, weil man sehr frei in der Arbeit beim Heuler ist und auch beim politikwissenschaftlichen Studium sind wir sehr frei, wie wir das gestalten. Es ist sehr literaturlastig und da muss man halt einfach sich gut organisieren können. Wann lese ich diese Texte, wann schreibe ich einen Artikel für einen Heuler und so. Ich glaube, die Kunst lag bei mir einfach nur da drin, nicht den Überblick zu verlieren.
Und gibt es auch etwas, was du über dich selbst gelernt hast durch die Arbeit beim Heuler? Fällt dir da was ein?
Oh, tatsächlich glaube ich, dass ich doch ein recht kommunikativer Mensch bin, obwohl ich früher extrem schüchtern war und heute manchmal auch noch Probleme habe, auf Menschen zuzugehen. Aber denn auch wenn man sich ja manchmal so als Lone Wolf gerne sieht, dass man doch irgendwie schon so ein bisschen Social Butterfly-Allüren hat, das hätte ich vorher nicht gedacht, aber doch, unter Menschen ist es auch ganz schön.
Ja, kommen wir mal ein bisschen zum Thema ja, Wahl und Chefredaktion. Du bist ja jetzt die Chefredakteurin des Heulers, also hohe Position quasi dort eingenommen. Erstmal generell, wie kam es eigentlich dazu?
Ja, also dass ich Chefredakteurin wurde, hat sich daraus ergeben, dass meine Vorgängerin, auch eine ganz liebe Freundin, Shoutout an der Stelle an Annabelle, dass sie einfach gemerkt hat, nach auch gut 2 Jahren, es ist nicht mehr das Richtige für sie und sie brauchen Aufgabenwechsel und dann war ich schon ihre Stellvertreterin und habe dann halt stellvertretend die Chefredaktion übernommen und hoffe, dass ich das ganz gut gemacht habe. Das hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und dann habe ich mich halt, als die nächsten Wahlen war, auch richtig auf den Posten beworben und wurde genommen.
Wie läuft das eigentlich so ab? Kann man sich so eine Heuler-Wahl ein bisschen House of Cards mäßig vorstellen oder ist das ja ein bisschen lockerer? Also wie hast du selbst die Wahlen wahrgenommen?
Also es ist schon sehr locker. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich mich auf die Chefredaktion beworben habe, war ich ja schon mit den ganzen Strukturen bekannt und wie das so läuft und kannte halt auch viele von den Leuten, die mich wählen schon und das war sehr entspannt, aber als ich mich das erste Mal überhaupt auf einem Posten im Heuler, das Kulturressort, damals beworben habe, das war ein bisschen gruselig, weil es waren ganz viele Leute im Raum, man kannte so niemanden und man wusste nicht, was auf einen zukommt, aber an sich sind auch alle Studierende, es sind nette Leute und da werden dann auch so ein paar Quatschfragen gestellt von wegen, welches Haushaltsgerät bist du, was sind deine Lieblingsfilme zum Runterkommen?
Hast du denn damals das Kulturressort direkt bekommen?
Ja.
Okay, stark. Also eigentlich stehen die Positionen ja da doch schon irgendwie vorher fest, also doch vielleicht House of Cards mäßig?
Naja, also wir haben es nicht so oft, dass es mehrere BewerberInnen gibt, aber also wenn es mehrere BewerberInnen gibt, dann ist es halt auch ja nicht so klar, wenn es halt eine Bewerbung auf einen Posten gibt, muss schon viel passieren, dass diese Person dann nicht genommen wird. Bei meiner Wahl als Chefredakteurin war es vielleicht ein bisschen House of Cards gewesen. Also ich hatte schon, mein Blatt war sehr gut. Mir wurde vor der Wahl von einer Person gesagt, naja, das ist ja eh schon Gesetz. Also da kann ja gar nichts mehr schief gehen bei dir. Das wird ja eh passieren, weil es gibt einfach niemanden sonst, der das so kompetent machen würde. Was dann ein schöner Boost fürs Ego auf jeden Fall auch war an der Stelle. Ja, es kommt immer auf die Situation an.
Ja, okay. Hattest du generell auch Vorbehalte wegen des Arbeitsaufwandes oder geht das so fit?
Der Arbeitsaufwand ist gar nicht so das Problem. Ich glaube, bei gerade in meinem Posten in der Führungsposition ist es eher schwierig, dass ich halt für die anderen auch verantwortlich bin und halt gucken muss, wie die so arbeiten. Und wenn da jemand einen Fehler macht, den ich hätte bemerken müssen und den ich halt nicht korrigiere, kann mein Kopf halt auch rollen. Und ich glaube, das ist eher so, dass es ein bisschen schwierig ist. Das muss aber auch jeder für sich selbst wissen, ob man bereit ist, halt auf die Arbeit der anderen zu vertreten und wo man halt auch mal durchgreifen können muss. Und Das lernt man aber auch in solchen Posten relativ schnell.
Das glaube ich dir. Wir sind ja alle intern, aber für die Zuhörenden, was genau sind denn deine Aufgaben als Chefredakteurin?
Ja, alles und nichts, habe ich manchmal das Gefühl. Im Endeffekt kontrolliere ich die Arbeit von den anderen und ich koordiniere die Arbeit von den anderen auch. Also ich bin die Person, die den Plan und den Durchblick haben muss und die die Aufgaben der anderen kennen muss und sagen muss, hey, das muss bis dann und dann da sein und mach das mal fertig oder halt auch einfach... Ich bin dann noch so eine letzte Instanz, die auch so über Veröffentlichung drüber schaut und dass man halt auch einfach so eine Hilfestellung gibt, wenn jetzt zum Beispiel ein Artikel noch nicht das Potenzial erreicht hat, was er könnte, dass ich dann einfach auch Leuten beim Schreiben helfe, das Beste aus ihren Texten rauszuholen.
Du bist also die Frau für alles. Hast du denn irgendwas, was dir besonders Spaß macht oder was du besonders spannend findest?
Mir macht es sehr viel Spaß, anderen wirklich bei ihren Texten zu helfen, weil ich finde es unfassbar spannend, wie viele Ideen Leute haben und was für Formulierungen sie benutzen und was sie halt so an Themen ranbringen. Und ich sehe einfach so die Leidenschaft von anderen Leuten und ich klinke mich da super gerne ein und versuche das dann noch größer zu machen, als die Entwürfe teilweise ohnehin schon sind.
Ja, das klingt aber richtig, richtig schön. Und hattest du auch eine Aufgabe, vor der du am Anfang Respekt hattest, also die dir ein bisschen Bauchschmerzen gemacht hat? Ich kann ja mal anfangen, bei mir waren es die Live-Aufnahmen, aber hast du irgendwas mit der Amtsaufnahme gehabt?
Ja, tatsächlich. Es ist halt so, Chef ist ja in meiner Postenbezeichnung mit drin, Chefredakteurin und... Am Anfang hatte ich jetzt nicht so einen Bock drauf, wenn mal jemand schlechte Arbeit macht, einen Anschiss zu geben und halt auch durchzugreifen. Es ist im Endeffekt, sind es aber Sachen, die gemacht werden müssen. Und eigentlich ist es so, wenn man halt Leute sagt, okay, das war jetzt nicht cool, das musst du anders machen, dass die aber auch sehr viel Verständnis dafür haben. Und dann wird das ja auch einfach nur besser. Und am Ende, wenn man ein gutes Team hat, dann muss man sich auch keine Gedanken mehr machen, dann läuft es auch von alleine irgendwie.
Ja, das stimmt. Also ich habe das Gefühl, du hast die Redaktion sehr im Griff, also im Positiven. und du hattest ja gerade schon ein bisschen über Bauchschmerzen geredet. Hattest du denn bisher eine Aufgabe oder eine Herausforderung, auf die du bisher gestoßen bist? Oder läuft bisher alles tippitopp?
Herausforderungen sind vor allem eher organisatorische Natur. Der Heuler wird ja aus Mitteln der Studierendenschaft finanziert und auch wenn ich dafür jetzt nicht unterschrieben habe, muss man halt sehr viel Gremienarbeit leisten und sich halt auch mit Leuten streiten und es ist halt auch Lobbyarbeit, was man so in der Chefredaktion machen muss und im Endeffekt habe ich das angefangen so fürs Kreative und durch die Lust am Schreiben und den Spaß am Schreiben und dann muss man so Debatten führen über Ordnung, das ist manchmal wirklich anstrengend, aber dann muss man sich, glaube ich, einfach zurückbesinnen, für wen man das denn macht und halt einfach um die Arbeitsbedingungen zu verbessern und dann schafft man das auch irgendwie.
Wir würden hier nun eine kurze Unterbrechung machen. Erstmal entschuldigen wir uns für den kleinen Patzer beim ersten Lied aus unserer Playlist. Wir haben nämlich das Lieblingslied schon von Hannah gespielt, nämlich Dunkel von den Ärzten. Und damit ihr etwas entspannen könnt und dem Interview noch aufmerksam folgt, spielen wir jetzt ein bisschen Musik, diesmal das richtige Lied, nämlich What a Time to be Alive von Fallout Boy.
So, damit wieder herzlich willkommen zurück bei Heuler on Air. Wir sind immer noch dabei, das Gespräch mit Hannah zu führen. Sie ist die Chefredakteurin unseres Uni-Magazins.
Genau, und dann stelle ich direkt mal die nächste Frage zum Thema Heft. Ja, also ist ja das nächste Heft, was ansteht, ist ja das Heft 138 beim Heuler. Wie lange dauert so ein Prozess von der Themenfindung des Heftes bis am Ende wirklich zur Veröffentlichung?
Ja, also wir stellen die Hefte zwar immer unter ein großes Oberthema. Das verläuft manchmal aber nicht so geradlinig, wie man vielleicht denkt, muss ich ehrlicherweise gestehen. Weil, wir fangen so im November an, uns wirklich aktiv Gedanken übers Heft zu machen und dann fangen die Leute erstmal die Heftresortleitung an, Leute zu finden, die Artikel schreiben, gucken, welche Themen werden das, und dann gucken wir meistens eher im Nachgang, was für ein großes Oberthema denn zu allem so wenigstens halbwegs passt. Dieses Mal ist es tatsächlich ein bisschen anders, weil das nächste Heft ist was Besonderes, denn der Heuler wird 30 Jahre alt und es ist unsere 30-jährige Jubiläumsaufgabe. Deswegen fokussieren wir uns ein bisschen auf das Jubiläum, aber auch auf Innovation, weil wir vor 2 Heften hatten wir das Thema Tradition, getreu dem Motto der Uni, und jetzt handeln wir Innovation ab, gemeinsam mit dem Jubiläum.
Naja, okay. Ihr müsst 52 Seiten füllen, richtig?
Ja.
Okay. Was ist besonders stressig bei der Erstellung von so einem Heft? Was ist der stressigste Part?
Die Deadlines einzuhalten, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, für alle ganz schön stressig. Und für mich ist es vor allem stressig, den Leuten dann hinterher zu rennen. So, ja, wann kommt das? Kommt das noch? Wir haben einen Drucktermin. Das muss jetzt geschehen. Bitte, streng dich an. Das ist einfach so, diesen Überblick zu behalten und einfach auch die anderen dazu zu bringen. So, sputet euch mal. Das ist hier kein Witz, sondern ernst. Und ja, aber am Ende klappt es denn trotzdem irgendwie pünktlich? Also wir haben eigentlich immer Probleme und am Ende reicht es trotzdem aus.
Ja, das ist ja gut, wenn es dann am Ende immer trotzdem klappt. Du hast ja jetzt gesagt, irgendwie Thema Innovatio ist jetzt so ein bisschen mehr im Fokus. Worum geht es denn jetzt im neuen Heft? Kannst du da schon was teasern, spoilern? Oder darfst du das noch gar nicht vielleicht?
Ich kann so ein paar Andeutungen zumindest machen. Also eine Sache, die mich total glücklich macht. Wir haben zum ersten Mal vielleicht nicht, aber auf jeden Fall seit sehr, sehr langer Zeit, weil ich habe es vorher noch nie erlebt, eine Studentin, die einen Artikel geschrieben hat, und sie studiert Medizin. Und dass eine Medizinerin bei uns mitmacht, habe ich, wie gesagt, noch nie erlebt. Und sie will dann mal so Patientenrechte beleuchten im Heft, was, glaube ich, sehr cool und auch ein schöner Service ist, da mal was zuzulesen. Und auch, weil es ja die Jubiläumsausgabe ist, wenn man sich die ersten paar Hefte auf unserer Website anguckt, wir haben da ein schönes Archiv, findet man Fotoromane, und die haben eine Protagonistin namens Babsi, und eventuell machen wir uns Gedanken, ob man Babsis Geschichte irgendwie weitererzählen kann.
Sehr spannend auf jeden Fall. Wir freuen uns schon drauf. Jetzt kommen wir schon zu den letzten 3 Fragen an dich. Und zwar, dein Lieblingslied haben wir ja eben schon gehört. Wieso magst du denn die Ärzte so gerne?
Ja, also irgendwie, es ist Musik, die mich irgendwie einfach glücklich macht. Also ich finde die Entwicklung von denen total spannend, weil die so lange schon dabei sind und am Anfang wirklich dieses Punkige, und dann sind sie rockiger geworden. Dann haben viele gesagt, ah, ihr seid gar nicht mehr Punk, und dass die das dann aber auch so in ihren Liedern verarbeitet haben. Und die nehmen sich auch einfach selbst nicht zu ernst, aber im nächsten Moment positionieren sie sich dann doch ziemlich eindeutig, und ich finde das irgendwie eine coole Herangehensweise, weil ich zumindest für mich einfach merke, das sind kreative Leute, die lieben, was sie machen, und dann liebe ich auch, das zu hören.
Das war eine sehr schöne Antwort. Gibt es denn ein bestimmtes Ziel, das du dir gesetzt hast für deine Zeit als Chefredakteurin?
Ich glaube, was Spezifisches habe ich mir jetzt nicht so für die Legislatur groß vorgenommen. Mein Ziel generell ist es einfach, dass wir alle eine tolle Zeit beim Heuler haben, die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, dass es ein schönes Miteinander ist und dass wir halt auch tolle Beiträge an die Studierendenschaft bringen können.
Sehr schön. Und was war dein Lieblingsmoment beim Heuler bisher? Gibt's da einen?
Ja, vielleicht auch ein paar mehr. Es ist schwierig zu sagen, aber ich mache vielleicht von dieser Woche, weil diese Woche war ein Moment, der hat mich sehr gerührt. Wir haben nämlich als Kulturressortleitung eine Studentin, die tatsächlich auch schon als Autorin aktiv ist und langfristig auch Autorin werden möchte. Und wir saßen am Montag noch ein bisschen länger in der Redaktion, haben einfach so gequatscht und geredet und irgendwann meinte sie so, man merkt richtig, dass du schreibst, so wie du redest und Formulierungen triffst, da ist richtig so die Kreativität kommt und das hört man einfach und das war gerade, weil sie auch kreativ schreibt, was ich ja eigentlich nicht mache, ein total Riesenkompliment für mich und freut mich total, also danke Vanessa.
Okay, vielen, vielen lieben Dank schon mal an dich, Hannah, für dieses sehr, sehr interessante und aufschlussreiche Interview. Wir hoffen euch auch, dass wir euch Zuhörern damit Hannas Arbeit als Chefredakteurin rund um den Heuler beim Heuler etwas näher bringen konnten. Und weil es gerade eben nicht gespielt wurde, sondern das Lieblingslied von Hannah, spielen wir jetzt von Monk von BHZ Happy New Year.
So, hallo nochmal von uns. Unsere erste Frage ist, wer bist du, was studierst du?
Ja, ich heiße Anna, ich bin 24 und ich studiere Grundschullehramt an der Uni in Rostock im 5. Semester.
Und was genau da?
Also ich habe die Fächer Mathe, Sachunterricht, Deutsch und Philosophien mit Kindern.
Spannend, also viel habe ich auch mal gemacht. Lief nicht ganz so, aber ich hoffe, dass es bei dir erfolgreicher läuft. Wie bist du denn selbst zu Fridays for Future gekommen?
Also ich war in der Schulzeit in meiner Heimat schon mal bei Greenpeace aktiv und das hat mir eigentlich Spaß gemacht. Dann gab es so eine kleine Corona-Pause und dann habe ich in Rostock angefangen zu studieren und wollte irgendwie mich wieder mehr engagieren. Und dann ja, habe ich erfahren, dass es eine Hochschulgruppe gibt von Students for Future und bin da einfach mal hingegangen. Das hat mir Spaß gemacht und dann bin ich da geblieben.
Sehr cool. Seit wann bist du da jetzt aktiv?
Also seit 2 Jahren ungefähr.
Und was motiviert dich, noch aktiv zu sein, also neben den Menschen und der Freude an der Sache?
Ja, man hat schon das Gefühl, dass man zumindest im Kleinen irgendwie was bewirken kann. Und das hilft, finde ich, schon, wenn man immer so mitkriegt, was in der Welt eigentlich alles so abgeht. Die Krisen überschlagen sich und dann ist es schon ein sehr schönes Gefühl, dass man zumindest in dem kleinen Umfeld hier in Rostock was machen kann dagegen.
Ja, das kann ich total verstehen. Da passt auch die nächste Frage tatsächlich zu. Und zwar, wo siehst du die Rolle von Studierenden in der Klimabewegung?
Also ich habe den Eindruck, dass viele Klimagruppen schon mit überwiegend Studierenden besetzt sind, weil man im Studium ja eigentlich relativ flexibel die Zeit einteilen kann und auch selber ja ganz gut managen kann, wie viel Zeit man eben da reinstecken möchte. Gleichzeitig ist es natürlich aber auch schwierig, weil die meisten Studiengänge ja sehr hohe Anforderungen stellen und man da schon sehr viel Zeit rein investieren muss und dann hat man ja vielleicht auch noch andere Hobbys und dann ist es natürlich schon auch schwierig, Zeit zu finden. Also ja, wenn man es wirklich möchte, schafft man es auf jeden Fall, aber sonst vielleicht auch schwierig.
Ja, du hast ja gerade schon von der vielen Zeit, die man ins Studium investieren muss, gesprochen. Wie schaffst du es denn oder wie schafft ihr es, euer Studium mit eurem Engagement bei Fridays for Future zu vereinbaren?
Also was mir sehr hilft, ist, dass beides ziemlich flexibel ist. Wir treffen uns mit Students for Future einmal die Woche zu einem regelmäßigen Termin, sodass wir das immer, also dass ich das immer fest einplanen kann, auch wenn ich meinen Stundenplan baue zum Beispiel. Und dann ja, versuche ich das Studium da so drumherum zu puzzeln und wenn ich mal mehr am Studium zu tun habe, kann ich da eben weniger machen an zusätzlichen Aufgaben und wenn ich gerade weniger am Studium zu tun habe, kann ich mich mehr engagieren, so wie es halt gerade passt.
Und gibt es bestimmte Fähigkeiten aus deinem Studium, die dir einfallen und die dir bei der Arbeit von Fridays for Future helfen?
Ja, ich lerne ja im Studium, weil ich ja Lehramt studiere, auch ganz viel, wie man so Gruppen leitet und welche Methoden es gibt die oder Spiele, die vielleicht auch zwischendurch mal Spaß machen. Und das hilft natürlich schon, wenn man dann mal im Plenum so eine Diskussionsrunde leitet.
Und vielleicht die gegensätzliche Frage dazu, hat euer Engagement auch Vorteile für euren Studienalltag oder könnt ihr was aus eurem Engagement mitnehmen mit ins Studium?
Also schon, dass man sich selbst organisieren muss, das ist ja bei beidem der Fall und da hat man natürlich im Studium ein bisschen weniger Freiheiten, weil es natürlich Pflichtsachen gibt, die man machen muss und im Engagement kann man sich da ein bisschen mehr ausprobieren und hat mehr Möglichkeiten, wirklich frei zu schauen, worauf man selbst auch Lust hat.
Und wie reagieren deine KommilitonInnen oder Dozierenden auf dein Engagement? Also gibt es da bestimmte Reaktionen, die du bekommst, positive oder negative?
Also die meisten reagieren relativ neutral, würde ich sagen. Also wenn ich dann erzähle, was ich so mache und so, dann gibt es schon so ein gewisses Interesse irgendwie. Aber jetzt die meisten, ja, zeigen jetzt keine übermäßige Reaktion, sondern sind eher, nehmen das so zur Kenntnis einfach.
Okay, dann kommen wir mal zur Demo. Am Februar findet ja wieder eine sehr große Demo statt. Und zwar, da kommt die erste Frage, und welche Ziele werden denn damit verfolgt und worum geht es bei dieser Demo?
Genau, also das Hauptthema von der Demo ist die Bundestagswahl, die ja dann 10 Tage nach dem Klimastreik stattfindet. Wir wollen die Leute dazu ermutigen, demokratische Parteien zu wählen und sich auch mit den Inhalten auseinanderzusetzen. Dabei ist uns natürlich sozial gerechter Klimaschutz besonders wichtig. Die konkreten Forderungen sind, dass Deutschland bis 2035 klimaneutral wird, dass es Pläne für einen Gasausstieg gibt, dass Wärme und Mobilität für alle Menschen zur Verfügung stehen, weil das momentan meistens die teureren Alternativen sind. Dann soll es eine Superreichensteuer geben, um diese ganzen Sachen auch zu finanzieren. Und einen Fonds für die Folgen der Klimakrise, weil wir wahrscheinlich ja in Zukunft immer mehr Wetterextreme zum Beispiel haben werden. Außerdem sollen 300.000 Leute pro Jahr in Zukunftsindustrien ausgebildet werden. Mit diesen Forderungen treten wir halt als gesamte Fridays for Future-Bewegung der Politik entgegen. Leider hat keine Partei ausreichend Ambitionen, um diese Forderungen zu erfüllen. Aber wir wollen natürlich dazu anregen, dass man möglichst klimafreundlich wählt.
Ich war auch selbst mal bei Fridays for Future und habe da auch Demonstrationen mit geplant. Und ich muss sagen, ich fand das immer schon etwas anstrengend. Deswegen die Frage jetzt, wie organisiert ihr so eine große Demo?
Also zum Anfang sammeln wir immer Ideen und überlegen, worauf wir Lust haben, weil wir auch oft mal was Neues ausprobieren wollen. Dann einigen wir uns irgendwie, welche davon wir umsetzen können und wollen und welche halt eher nicht. Damit einhergeht natürlich auch, dass wir dann schauen, wer welche Aufgaben übernehmen kann. Und ja, dann werden die alle erledigt. Und dann hoffen wir einfach am Tag selbst, dass alles gut geht und dass nicht noch spontan irgendwas ausfällt oder jemand absagt oder so. Aber wir haben ja jetzt auch schon relativ oft das gemacht und meistens klappt es ja dann doch irgendwie.
Und wie viele Leute seid ihr gerade im Team, die das machen?
So aktiv würde ich sagen 7, 8 ungefähr, aber in dem ganzen Netzwerk, wo auch noch so Ehemalige dabei sind oder Leute, die so ab und zu mal vorbeikommen und die bestimmte Skills haben, die wir halt nicht immer brauchen, sind wir ungefähr 40 Personen, würde ich sagen.
Boah, das ist schon viel. Und welche Herausforderungen trefft oder auf welche Herausforderungen trefft ihr dann bei der Organisation?
Ja, also weil es ja ein Ehrenamt ist und wir alle nebenbei noch was anderes machen, ist es natürlich oft nicht so einfach, Leute zu finden, die Aufgaben übernehmen. Und was momentan auch noch relativ großes Problem ist, ist Leute zu erreichen, die eben nicht eh schon engagiert sind. Ja, weil wir meistens eben immer nur die gleiche Bubble erreichen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ist in der Hochschulpolitik ja genauso generell. Und habt ihr denn dann auch Unterstützung von anderen Ortsgruppen oder vielleicht sogar einer anderen Hochschulgruppe bei der Organisation?
Also die Organisation machen wir größtenteils selbst. Wir bekommen Unterstützung von Fridays for Future Deutschland. Die schicken uns zum Beispiel immer Vorschläge, was wir auf Instagram posten können oder so Sticker und Plakate. Aber die Organisation an sich machen wir eigentlich alleine. Wir fragen aber dann bei anderen Gruppen zum Beispiel für Redebeiträge eigentlich immer an.
Arbeitet ihr dann mit den Ortsgruppen aus Stralsund oder Greifswald zusammen oder auch außerhalb Mecklenburg-Vorpommerns?
Es gibt eine Gruppe zur Vernetzung, die ist aber relativ inaktiv, weil wir meistens doch eher mit unseren lokalen Themen beschäftigt sind.
Dann mache ich mal weiter. Kannst du noch mal so ein bisschen für Laien erklären, was so eine Hochschulgruppe überhaupt ist und wie die zusammenarbeitet?
Also wir als Hochschulgruppe treffen uns eben einmal die Woche zu einem festen Zeitpunkt, immer donnerstags um 17 Uhr. Und da überlegen wir dann, worauf wir Lust haben, was wir machen wollen, welche Themen aktuell sind. Wir berichten dann auch immer, was in der letzten Woche so in den Untergruppen, die wir noch haben, passiert ist, damit alle auf dem neuesten Stand sind. Ja, und dann schauen wir eben, was gerade, worauf wir Lust hätten, was wir tun wollen und wie wir das am besten machen können.
Also Donnerstag 17 Uhr, wo trefft ihr euch?
Genau, wir treffen uns immer im Projektraum vom Warnow Valley. Das ist in der am Bahnufer 29.
Okay. Was plant ihr denn noch für die Zukunft? Also logischerweise abgesehen von der Demo, die jetzt im Februar stattfinden wird.
Ja, wir haben vor kurzem mit Hilfe von dem Projekt, was sich Stadtland Klima nennt, die Klimaschutzmaßnahmen von der Stadt Rostock bewertet. Die sind natürlich nicht ausreichend, leider. Und wir versuchen jetzt mit diesen Ergebnissen daraus Forderungen abzuleiten und damit an PolitikerInnen zu treten und auch an die Stadtverwaltung, dass eben nochmal danach geschärft wird bei den Maßnahmen, die jetzt momentan wirklich sehr schlecht abgeschnitten haben.
Habt ihr noch weitere Projekte, die irgendwie nebenher laufen?
Ja, wir haben noch eine Gruppe, die sich mit der Hafenerweiterung beschäftigt. Der Industriehafen möchte nämlich noch mehr Fläche in Anspruch nehmen und sich erweitern. Allerdings ist drumherum ziemlich wichtiger Naturraum, unter anderem auch ein Moor. Und wir versuchen gerade sehr stark Aufklärungsarbeit über dieses Moor zu leisten und zu zeigen, wie wichtig das Moor ist und damit eben zu verhindern, dass es überbaut wird.
Wie können wir uns so eine Projektarbeit vorstellen? Ist das denn die gesamte Hochschulgruppe, die dort zusammenkommt und sich trifft? Oder sind das denn nochmal kleinere Zwei-Dreier-Grüppchen, die dann konkret zu einem Thema erarbeiten?
Ja, wir haben eher diese Projektgruppen, wo wir dann immer, also meistens ist es so, dass wir dann im Plenum wird ein bestimmtes Thema angesprochen und dann wird gefragt, wer hätte Lust, sich damit auseinanderzusetzen. Dann melden sich ein paar Leute, dann wird eine Chatgruppe eröffnet, in der man dann Termine abspricht und sich dann eben nochmal extra trifft.
Habt ihr noch Wünsche von der Universität Rostock, um euch besser unterstützen zu können?
Ja, also insgesamt sind wir schon ganz zufrieden mit der Unterstützung. Was uns aber aufgefallen ist, ist, dass, wie vorhin ja auch schon angesprochen, Studierende und aber auch WissenschaftlerInnen ziemlich wenig Zeit haben. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr eine Podiumsdiskussion veranstaltet, wo wir verschiedene WissenschaftlerInnen eben angefragt haben, ob sie mit auf diesem Podium zum Thema Moor sitzen und was sagen wollen. Und da haben wir sehr viele Absagen bekommen. Und es wäre natürlich schön, wenn die auch ein bisschen mehr Zeit hätten, sich ja ihre Themen aus der Universität auch rauszutragen.
Mhm. Wie entscheidet ihr, also gibt es Kriterien, welche Themen und Aktionen ihr umsetzen wollt? Wird ja wahrscheinlich irgendwie im Team abgesprochen, gehe ich mal von aus.
Ja, in der Regel, wenn was eingebracht wird, hängt es dann daran, ob sich Leute finden, die Lust haben, sich damit weiter auseinanderzusetzen. Wenn das der Fall ist, dann startet man das erstmal und dann schauen wir, ob das funktioniert oder nicht. Und manchmal verläuft es sich dann so ein bisschen und manchmal bleiben die Leute aber halt auch dran und dann besteht sowas auch mal über mehrere Jahre.
Also es muss quasi ein thematisches Kriterium gegeben sein, dass es logischerweise zu Fridays for Future passt und dass sich dann überhaupt Leute dafür finden. Ist das richtig?
Ja.
Okay. Warum, jetzt mal zu ein paar interessanten Fragen, warum ist die Größe der Fridays for Future Demo im Vergleich zu früher, glaubst du, so abgeflacht? Also früher waren die ja riesig.
Also ich glaube, das passiert bei allen von solchen Bewegungen, die am Anfang sehr groß sind. Das hat auch damit zu tun, wie die Politik darauf reagiert. Also man hat ja jetzt, nach diesen riesigen Protesten hat sich ja schon einiges getan. Aber es gab jetzt keine bahnbrechenden Ziele, wo man jetzt sagen kann, okay, alles geschafft, Deutschland wird klimaneutral, kein Problem mehr. Und ich glaube, dass das viele Leute auch demotiviert, dass man dann zum Beispiel, jetzt wurde ja auch Lützerath vor einiger Zeit abgebaggert. Und wenn man dann sowas sieht, dann fragt man sich natürlich schon, was das für aus, also ob es überhaupt was bringt. Und das, glaube ich, bringt viele Leute dazu, dann eher nicht mehr hinzugehen.
Also hat die Politik quasi so ein Krümel hingeworfen und damit hat sich zumindest eine große Masse weg vom festen Kern irgendwie zufrieden gegeben und dann ist das alles so ein bisschen abgeflacht?
Ja, würde ich schon sagen. Und dazu kam natürlich auch noch, dass Corona war zwischendurch, wodurch es ja auch gar nicht möglich war, in der Form zu protestieren, wie es vorher der Fall war. Und dann sind auch andere Krisen mehr in den Vordergrund gerückt und die Klimakrise wird eher weniger diskutiert momentan.
Mhm. Woran liegt es, kannst du dir vorstellen, dass generell die Fridays for Future Demos nicht sehr mit Studentinnen assoziiert werden, sondern primär mit SchülerInnen?
Ich glaube, das hängt sehr stark an dem Vorbild, was es gibt, was ja Greta Thunberg ist, die ja Schule geschwänzt hat. Und das hat eben, glaube ich, sehr viele SchülerInnen motiviert, da mitzuziehen und das auch zu machen, weil man sich gerade als SchülerInnen ja hat man ja überhaupt keine Möglichkeit der Partizipation normalerweise. Und ich glaube, dass das viele SchülerInnen sehr motiviert hat. Und Studierende haben ja auch zum Beispiel hochschulpolitisch die Möglichkeit, sich zu engagieren. Und dadurch, ja, haben sie vielleicht diese Bewegung am Anfang nicht so sehr mitgetragen.
Mhm. Siehst du ein Potenzial für eine neue große Studentinnenbewegung im Sinne der 68er, dass sowas nochmal aufkommen könnte?
Ich glaube, momentan sieht man ja, dass viele sich so in Gruppen, zum Beispiel Studis gegen Rechts, engagieren. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es noch größer wird. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es so groß wird wie damals.
Ja, nun kommen wir noch zu drei abschließenden Fragen an dich. Und zwar, was wünschst du dir für die Zukunft der Klimabewegung?
Also ich wünsche mir natürlich, dass wieder mehr Leute Teil der Klimabewegung werden. Egal, ob sie jetzt in Anführungsstrichen nur regelmäßig auf Demos gehen oder ob sie sich auch in eine Gruppe engagieren. Ich würde mir auch wünschen, dass die Klimabewegung wieder mehr Aufmerksamkeit bekommt von der gesamten Gesellschaft und den Medien, die so hauptsächlich berichten. Ja, und viele Probleme, die wir momentan haben, hängen ja auch mit der Klimakrise zusammen. Zum Beispiel wird durch die Klimakrise ja auch soziale Ungerechtigkeit größer und Diskriminierung nimmt zu, wenn Leute ungleiche Zugänge haben zu Schutz vor Klimakrise. Und dadurch wird natürlich auch dann wieder die politische Instabilität gefördert. Und da wäre es eben eigentlich super wichtig, dass sich wieder mehr Leute einbringen und zu verhindern, dass Entscheidungen nicht kommen oder sogar wieder rückgängig gemacht werden. Dementsprechend, ja, wäre es schon sehr gut, wenn wieder eine laute Stimme irgendwie aus der Richtung der Klimabewegung käme.
Ja, und wenn ich mich jetzt als Studentin für Klimaschutz mehr engagieren möchte, was würdest du mir empfehlen? Findest du es ein guter erster Schritt, Students for Future beizutreten? Oder fallen dir noch andere Dinge ein?
Also natürlich hat nicht jede Person die Ressourcen, sich in ihrer Freizeit zu engagieren. Viele müssen ja zum Beispiel auch arbeiten gehen und sind, wie gesagt, schon durch Studium sehr belastet. Aber was auf jeden Fall man tun kann, ist sich informieren, Petitionen unterschreiben, zu Demos hingehen. Und wenn dann noch mehr Zeit und Kapazitäten übrig sind, auf jeden Fall auch gerne in der Gruppe engagieren. Es gibt ja auch mehrere Gruppen hier in Rostock. Und da wäre es natürlich auch wichtig, dass man eine Gruppe findet, die zu einem selbst passt. Also jede Gruppe macht andere Aktionen, jede Gruppe hat andere Leute drin und es soll ja immer noch Spaß machen und deswegen sollte man sich halt eine Gruppe aussuchen, ja, wo man sich einfach wohlfühlt. Ja, wer zu uns kommen möchte, wie gesagt, wir treffen uns jeden Donnerstag um 17 Uhr im Projektraum von Bahnhof Valley.
Liegt dir denn sonst noch was auf dem Herzen? Möchtest du noch irgendwas loswerden?
Ja, also eine gute Möglichkeit, direkt anzufangen, sich mehr zu engagieren für den Klimaschutz, ist natürlich am 14.02. zu unserer Demo zu kommen. Mehr Infos dazu gibt es auf unserem Instagram-Kanal, auf unserer Website oder in unseren Infogruppen auf WhatsApp und Telegram.
Ja, wir sind hier beim Radio und wir stellen immer gerne unseren Gästinnen die abschließende Frage, welches Lieblingslied hast du, falls du eins hast?
Ich sage ja, von Blond ist gerade ganz weit oben von mir.
Ja, das war Anna von Students for Future und wir danken ihr für ihre Zeit, die sie sich genommen hat und die vielen Einblicke, die sie uns in ihren Alltag bei Students for Future gegeben hat. Ich finde, unser gemeinsames Gespräch hat mich auf jeden Fall zum Nachdenken angeregt und mir gezeigt, inwiefern ich mich zukünftig beim Thema Klimaschutz einsetzen kann. Alle, die gerne aktiv werden wollen, können natürlich der Students for Future Gruppe beitreten. Ich denke, sie freuen sich über jede oder jeden, der mehr fürs Klima tun möchte.
Ja, und das war's jetzt auch schon wieder mit Heuler und Air für diesen ganzen Monat. Wie Anna gerade eben schon gesagt hat und da jeder Gast eben immer sein Lieblingslied mitbringen darf, hören wir nun gleich das von Anna. Ne? Und das ist nämlich Ich sage ja von Blond und dann geht's kurz mit dem normalen Programm von Lore weiter und dann kommt auch schon unsere nächste Sendung Heimspiel.
Wir sagen danke fürs Zuhören und bis Februar, wenn es wieder heißt, jetzt wird wieder mitgeheult statt rumgeflennt.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.